Radio Ravnica, Folge 243. Heute alles zum Banned and Restricted. Keine Infinity-Karten mehr, irgendwo in coolen Formaten. Dann noch ein Drama beim RC Montreal. Da werden wir ein bisschen beleuchten, was da passiert ist. Und werden unsere eigene Meinung ein bisschen dazu abgeben. Und natürlich das, wofür ihr alle hier seid, Modern Horizons 3. Diese Woche beginnen die Previews. Wir reden schon mal ein bisschen drüber über die Karten und schauen uns schon mal ein bisschen was an. Und wenn wir noch Zeit haben, machen wir Ask Us Anything. Eure Fragen an uns im Podcast, die wir dann noch beantworten. Dementsprechend, ja, ich freue mich drauf. Ich bin super gehypt. An meiner Seite, wie jede Woche, der gute Robin. Robin, an diesem doch extrem geilen Tag, ja? Wie geht's dir?
Mir geht's gut, mir geht's gut. Wir haben ja halt einiges vor und jetzt könnte man natürlich sagen, warum redet ihr jetzt schon in dieser Woche über Modern Horizons 3 und warum bezieht ihr euch auf die Leaks und nicht auf die Reveals? Ist durch den Umzug und durch diese kleine Pause, die wir haben und durch meinen neuen Job, mussten wir die Aufnahmetermine ein bisschen verschieben. Wir nehmen jetzt ein bisschen früher auf, als wir es vorher getan haben. Und damit wir jetzt keine super wichtigen News verpassen und wir halt hier die Möglichkeit haben, bei Modern Horizons 3 eben zu sagen, hey, es gibt schon eine Menge Leaks, quasi das ganze Set ist schon draußen und es wird wahrscheinlich in dieser Woche sowieso vieles revealed. Reden wir schon mal über ein paar Karten, einfach nur, damit wir da so ein bisschen voraus sind und jetzt nicht super spät erst quasi daraus thematisieren. Aber ja, ich freue mich. Es sind ziemlich coole Karten dabei. Und bevor wir jedoch einsteigen, ein kurzer Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Energy Drink bzw. Eistee oder Hydration Drink. Ohne Bullshit. Und ihr könnt uns unterstützen und diese Getränke genießen in der Zwischenzeit. Wenn ihr einkauft bei weareholy.com/radioravnica und ihr spart 10% mit Ravnica 10. Und wenn ihr zum ersten Mal einkauft, könnt ihr 5 Euro sparen bei Ravnica 5. Und wie gesagt, ein kleiner Prozentsatz geht dann auf unsere Kappe. Das wird quasi bei uns im Account verbucht und wir können uns dann das auszahlen lassen und können von uns neue Technik holen und all diese tollen Sachen machen und all tolle Sachen finanzieren. In dem Sinne fangen wir doch mal an mit the News of the Day für heute und zwar der Banned and Restricted Announcement vom 13. Mai. Wir haben viele News bekommen. Wir haben vor allen Dingen eine große Änderung bekommen und ich hau's direkt mal raus. Wir haben eine Änderung in Legacy, Vintage und Pauper. Dort heißt es nämlich, alle Karten, die Sticker oder Attractions ins Spiel reinbringen, werden gebannt. Da haben sie drunter zwei Listen gemacht. Einmal von Stickerkarten, einmal von Attractions. Aber ich glaube, der einzige Nennenswerte ist der Name-Sticker-Goblin, über den wir auch schon häufiger berichtet haben. Darüber hinaus ist in Pauper noch All That Glitters gebannt, das zweimal Aura-Enchantment, was einer Kreatur +1/+1 gibt, für jede andere Artefakt oder Enchantment, die man kontrolliert. Artefakt-Decks waren ein bisschen stark. Aber fangen wir doch mal an mit dem großen Thema. Sticker sind weg aus Competitive Magic. Ist es was Gutes oder ist es was Schlechtes? Was würdest du sagen? Wie hast du die News aufgenommen?
Wie stark möchtest du mich zensieren?
Ich habe schon bei Instagram gesehen, du hast starke Meinung zu diesem Bann.
Ich habe eine richtig starke Meinung dazu. Und dazu fallen mir 1000 Schimpfworte ein, wie bekloppt man in der Birne sein kann, um so einen Kram durchzuziehen. Sorry, das sagen zu müssen, aber das am Anfang, als Infinity rauskam, hätte man den Fehler nicht machen dürfen. Dann hat man den Fehler gemacht und gemerkt, okay, es spielt sowieso niemand irgendwas davon, außer den Sticker-Goblin. Und es hat halt ein Tier 35-Deck nach Jahrzehnten, das letzte Mal, dass Goblins wirklich ein Tier-Deck war, das war zu Aufmarsch 2002, das ist 22 Jahre her. Und dann bannt man eine Sache, die niemanden betrifft. Alle auf Reddit und auf Twitter haben einfach nur rumgebrüllt, Mimimi, alles ist Kacke. Wizards hat nicht drauf geachtet. Und jetzt, ein paar Jahre, ist ja wirklich schon Jahre her, später kommen sie an und sagen, ja, wir nehmen das mal raus, weil der Namesticker, der wird ja wirklich gespielt, das wollen wir nicht. Und ich denke mir so, wie oft wurdet ihr bei der Geburt fallen gelassen, um so einen Kram zu machen? Es tut mir leid, aber es geht ja überhaupt nicht. Also ich sag's immer wieder, Wizard of the Coast hat wirklich anscheinend sehr interessante Ansichten. Die Ansichten, die sie drunter geschrieben haben, war halt wirklich so, Leute mussten ein Sticker-Deck machen, wenn sie phyrexianisch Metamorph gespielt haben. Das spielt niemand in dem Format. Und dann würde man sich ja dazu gezwungen fühlen, immer ein Sticker-Deck dabei zu haben. Niemand hatte ein Sticker-Deck dabei. Und wenn du wirklich ein Problem hattest, einen Sticker zu generieren, konntest du immer noch darauf zurückgreifen, dass du diese Ursas irgendwas gedrückt hast und dann Sticker generiert bekommen hast. Dafür gibt's eine App. Also ja. Du musstest sie nicht mal dabei haben. Außer du möchtest dein Win maximizen, so ein Kram. Das hat aber niemand gemacht, weil es super irrelevant für alle war. Außer halt für die Goblin-Spieler, die halt wirklich nach Jahrzehnten noch mal was gesehen haben, was gemacht hat. Dazu kommt diese ganzen Attraction-Sachen. Es geht ja nicht nur um Sticker.
Ja.
Sie haben ja auch eine Mechanik, die praktisch non-existent ist, gebannt.
Hm.
Das ist okay. Ich verstehe es nicht, weil wenn sie keiner spielt, ist sie kein Problem. Hm. Meiner Meinung nach. Und wir Attractions sind ein ganz, ganz großer Bestandteil von einem Deck, was ich auch mitgespielt habe, was einfach Spaß gemacht hat, wo du halt die ganze Zeit so Lifetime-Passholder, der immer, wenn er stirbt oder wiederkommt oder so, irgendwie mit der 6 kommt, Contraption kommt er wieder und so Kram. Und anderen Karten, die halt einfach Contraptions lustig gemacht haben. Ja, du musstest sie dem Gegner erklären, weil der Gegner nicht so viel Ahnung davon hatte, meistens, was die Dinger gemacht haben. Hm. Aber die Dinger waren gut, die Dinger waren spielbar, sie waren lustig, sie waren jetzt nicht Tier 1 und sonst was. Und sie haben Magic nicht kaputt gemacht. Also zumindest Legacy nicht. Ich rede hier jetzt ausschließlich von Legacy. Ich rede nicht von Vintage, ich rede nicht von Pauper. Und im Commander sind sie ja sowieso noch drin. Hm. Aber im Legacy, muss ich sagen, hätten sie die entweder nie reinbringen lassen müssen.
Ja.
Oder hätten halt wirklich hingehen können und sagen können, okay, wir bannen die direkt. Aber jetzt nicht 2 Jahre nachher, weil eine Karte gespielt wird von einem Deck, das kein Problem ist, im Vergleich zu Problemkarten, die sie unten drunter benannt haben, mit Grief und Bowmaster, wo ich eher ein Problem sehe. Als ich das gelesen habe, ich war fassungslos. Ich guck mir das an, denk mir, Grief ist seit Monaten das Format am Terrorisieren. Und wir bannen Goblins.
Ja, ich glaube diese Situation mit den Sticker und mit den Attractions, ich glaube, das sind so zwei Diskussionen, die hier mit einer Ban-Announcement quasi gelöst worden sind. Das einmal ist so dieses, okay, wir haben dieses Silver-Bordered-Set mit Infinity. Wir haben es jetzt in Magic rausgebracht, weil wir wollen halt Relevanz für Commander-Spieler haben. Und ups, uns ist mal wieder ein Fehler unterlaufen, wie es so häufig bei Wizards of the Coast ist. Und Namesticker-Goblin wurde tatsächlich eine spielbare Karte. Und dadurch, dass sie spielbar wurde, wurden halt die Probleme laut. Ich habe halt auch das Video von Pleasant Kenobi zu dem Thema gesehen. Und ich muss sagen, es macht schon Sinn, solche Mechaniken aus Competitive-Formaten rauszulassen. So, jetzt ist aber die Situation, wie du so sagst, jetzt ist halt schon das Kind in den Brunnen gefallen. Was macht man jetzt so? Und ich verstehe deinen Punkt zu sagen, hey, das Problem ist passiert, wir müssen jetzt einfach dealen, wie das jetzt lief. Und wir können jetzt nicht die Zeit zurückdrehen, wie sie es jetzt hier quasi machen, indem sie sagen, ah, Sticker und Attractions hat es nie in Competitive Magic gegeben. Es ist eine schwierige Lösung, aber ich glaube, von der philosophischen Frage her, ob Sticker und Attractions in Competitive Magic sein sollen, haben sie es hier richtig beantwortet, endlich, auch 2 Jahre zu spät, und gesagt, nein, weder Sticker noch halt das Zusatz-Attraction-Deck. Das macht alle Dinge nur komplizierter. Es ist fein für mich, dass sie in Commander drin sind, die 2, 3 Commander-Decks, die es darum gibt. Mein Gott. Aber ja, es ist so eine Glaubensfrage. Ich glaube auch nicht, dass, also zumindest was ich jetzt von dir gehört habe und auch was ich so online gelesen habe, ist, dass Goblins jetzt ein problematisches Deck war. Und dahingehend ist es halt schade, dass jetzt hier quasi auf dieser philosophischen Frage, ob Sticker und Attractions in Magic gehören, quasi das Goblin-Deck hat sterben müssen. Ja, es ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht.
Ich finde es halt besonders schwierig, weil es halt gerade eine Problemkarte gibt.
Ja.
Die sie nachher auch benennen und dann sagen, ja, wir gucken da ein bisschen drauf. Hm. Dann schaut man sich die Percentage von den Karten an und sieht halt, dass 50% der Meta, ich muss das jetzt machen, weil unsere Mods sich beschwert haben, 13.05.1941, 50% der Meta aktuell laut MTG Goldfish sind einfach Bowmaster in den Decks drin.
Ja.
35% sind Griefs. Hm. Also das ist jedes dritte Deck, was du triffst, ist ein Grief-Scam-Deck.
Ja.
Das dafür sorgt, dass du literally einen schlechten Mulligan auf 5 nimmst, selbst wenn du eine volle Starthand hältst.
Mhm.
Und dann sagen die, ja, aber dieser Sticker-Goblin, da kümmern wir uns jetzt drum. Das ist wichtig.
Mhm.
Das ist mein Hauptproblem. Dass die Sticker gebannt werden. Leute werden jetzt auch schon lange in alte Folgen von uns reingeguckt haben, wo ich gesagt habe, das ist ein großer Fehler. Und ich stehe immer noch dazu. Ist ein großer Fehler. Es ist schade um das Goblin-Deck, keine Frage. Aber mein Hauptproblem ist, wir haben ein literally Problem in Legacy. Und sie, was machen sie? Sie zeigen auf eine andere Richtung und sagen, ja, wisst ihr noch, wo ihr vor 2 Jahren was wolltet?
Ja.
Das ist jetzt raus. Also ich gehe davon aus, im nächsten Banning-Announcement sagen sie dann, keine Ahnung, Companions sind raus, weil das Leute ja auch abgefuckt hat. Und dann gibt man denen und sagt, ja, aber was ist denn mit Grief und Bowmaster? Ja, Companions sind raus. Hm. Also, sorry, das hat mich super sprachlos gemacht. Wie gesagt, nur für Legacy. Für Pauper sehe ich das komplett. Das Pauper-Attraction-Deck ist weird. Dann Vintage, wie gesagt, habe ich nie was mit Sticker-Goblins oder Attractions gesehen. Hm. Und diese drei Formate, Legacy, Pauper und Vintage, hatten ja noch ein ganz anderes Problem damit. Denn bei denen war ja zum Beispiel der Sticker-Goblin auf Magic Online anders.
Ja, genau.
Und das haben sie auch ein bisschen addressed, wo ich halt sage, yo, also ich kann verstehen, dass man jetzt nicht irgendwie alle Attractions da reinbringen möchte, alle Sticker da reinbringen möchte und dann so ein Kram damit machen möchte, sondern dass man das irgendwie online halt anders löst und dass man diese Diskrepanz zwischen Online und Paper nicht haben will. Ja. Auch das, wie gesagt, die Argumentation finde ich vollkommen okay und das ist auch alles fein. Es kommt ein paar Jahre zu spät, aber es ist alles fein. Wenn du halt nicht dieses, ach ja, und wir haben da hinten noch so ein anderes Problem, aber da kümmern wir uns am 24. irgendwas nächsten Monats noch nicht drüber.
Ich glaube, was meine Lieblingslösung gewesen ist, wo ich mir aber nicht sicher bin, wie sie da, also richtig smart wäre es, ja. Wir haben ja jetzt Modern Horizons 3, was bald rauskommt. Und wenn man da in den Commander-Decks den Namesticker-Goblin reprintet hätte mit einem Errata-Text, wenn man quasi die Magic-Online-Version von dem Namesticker-Goblin einfach für halt Legacy legal macht, man bannt alle Sticker-Karten, aber man behält den Namesticker-Goblin in Namesticker-Goblin und hat dafür den Rules-Text wegen, ne, schmeißen Würfel und die Anzahl, die hast du dann halt in roten Mana. Ich glaube, das wäre die, ich will nicht sagen sauberste Lösung, weil ich glaube, es ist ein bisschen messy, wenn du halt so eine Karte so grundauf änderst, aber ich glaube, das wäre für die
genau
Meta
die Karte reinbringen.
Genau. Ja. Und wenn es dann halt eben ein Reprint gäbe, wo halt sofort dann sagt, so von wegen, hey, wir haben diese Änderung vorgenommen und übrigens, wir haben so smart geplant, in den Commander-Decks werden Namesticker-Goblins in Hülle und Fülle irgendwie drin sein, also wahrscheinlich nur einmal, aber und in Modern glaube ich nicht, dass die Karte gehört so. Aber das wäre zumindest was, wo ich mir gesagt hätte, okay, das wäre zumindest was, wo ich sagen würde, okay, ja. Ich glaube, da hätten wir alle befriedigt, weil Sticker sind weg, man muss nicht diese Bonus-Sheets irgendwie mit dabei haben, aber man hat trotzdem das starke Goblin-Deck.
Und die Leute finden das online ja auch besser tatsächlich.
Ja,
man kann nicht so gut
halt
damit planen, aber der Gegner kann auch nicht so gut damit planen.
Ja.
Also für die Leute, die es nicht wissen, online muss man halt einen Würfel würfeln und man kriegt halt Mana, je nachdem, was man würfelt. Also ich glaube, eine 1, eine 2 gibt, glaube ich, 4 Mana, dann gibt es 5 Mana und 6 Mana. Man kriegt halt keine 3-Mana-Cheats. In Paper ist es ja so, dass du nur einmal eine 6 im gesamten Game haben kannst. Mhm. Nicht im Match, aber im Game, wenn du halt den 6er-Sticker aufgedreht hast. Auf Magic Online kann das öfter passieren. Das ist halt der Vorteil. Der Nachteil ist, du kannst nicht damit rechnen.
Ja.
In Paper, ich habe den 6er-Sticker, ich weiß ganz genau, ich spiele den für 3 Mana, hab dann meine 6 Mana, hab dann meinen Muxus. Das kann ich halt online nicht machen. Deswegen wäre das halt mehr RNG-Faktor. Aber es wäre okay. Und es ist ja nicht so, als ob wir das nicht schon öfter in Magic gehabt hätten, dass ein Würfelwurf das Spiel entscheidet, auch wenn wir Judges das natürlich hassen.
Ja, natürlich. Für mich auch ein super relevanter Satz in diesem ersten Absatz ist halt für mich, when we released Infinity, we knew it was its partially legality in Magic Borders formats was an experiment with risks. The concept of widening a set's appeal to more players at its core is a good one. Moving forward, we won't be revisiting this kind of experiment anytime soon. Was für mich bedeutet, wir bekommen erstmal keine Unsets mehr, was schade ist, weil ich mochte Unsets immer. Auf der anderen Seite halt wirklich, es wird nicht mehr so mit halben Legalitäten gespielt in Sets, von wegen, wir machen jetzt extra Karten, die dann nur modern legal sind, andere Karten, die dann nur woanders legal sind, sondern es bleibt jetzt erstmal bei den klassischen Standard Magic-Regeln, wenn wie was reprintet wird. Und das finde ich auch schon mal gut, dass wir halt einfach jetzt nicht mehr in Zukunft mit Infinity-ähnlichen Effekten uns irgendwie rumärgern müssen. Und ja, ich meine, sie machen noch den einmal Rundumschlag über alle Formate. Ich weiß nicht, willst du da, du hast schon gesagt, bei Legacy, sie haben Orcish Bowmaster und Grief benannt, aber auch Reanimate und Atraxa. Ich muss sagen, so ein Teil von mir, gerade mit Modern Horizons 3, mit Blick auf Modern Horizons 3, so alles ab Modern, denke ich mir, da macht es auch jetzt keinen Sinn, irgendwas zu bannen. Klar, problematische Decks, aber es könnte potenziell halt wirklich alles anders kommen mit der Soft-Rotation mit Modern Horizons 3, oder?
Ja, sehe ich auch so. Und ansonsten haben wir halt eine Menge Announcement, die sich selber so ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind sehr zufrieden mit dem Outlaws of Thunder Junction Impact. Es gibt ganz viele neue, coole Decks, die in verschiedenen Formaten gespielt werden. Pioneer zum Beispiel das Mono Black Waste Not Deck, was gerade rumgeht. Und ansonsten halt im Standard gibt's neue Rotationen mit neuen Decks. Da sind sie ganz happy drüber.
Ja.
Und ja, also das Spannende dabei ist tatsächlich noch das Pauper.
Mhm. Ja.
Mit All That Glitters. Weil All That Glitters ist ja noch gar nicht so lange Pauper legal, wenn mich alles täuscht.
Nee, es kam, glaube ich, mit dem Commander Master. Es wurde downgeschiftet. Und das hat ja schon bei Monastery Swift Spear gezeigt, ja, dass es nicht so die beste Entscheidung war, da gedownshiftete Karten ins Format zu introducen. Und ich habe mir das Video angeguckt. Wie immer bei Pauper haben wir eine 1er-Erklärung von Gavin Burhey auf seinem Kanal.
Mega.
Und auch ein sehr langer Artikel, wo man auch wirklich merkt, okay, da haben Leute eine Entscheidung getroffen, die Ahnung davon haben.
Anders als bei Legacy.
Anders als bei jedem anderen Format, möchte ich fast sagen. und das Ding ist halt, sie sagen halt, dass ne, All That Glitters war eigentlich eine ganz nette Idee für so ein Aura-Enchantment-Deck eben. Hat aber darin resultiert, dass quasi alle Decks, die auch irgendwie das splashen können und die genug Artefakte drin haben durch die Länder, eben das Ding gespielt haben mit hier dem Synthesizer. Gab es einfach zu dominante All That Glitters Wins. Und das hat eben dafür geführt, dass halt eben man die Artefakt-Decks ein bisschen entpowern möchte. Man hat auch viel darüber nachgedacht, die Artefakt-Länder vielleicht zu bannen, die ja auch schon ein Modern-Problem waren, hier Ancient Den und Co. Aber im Endeffekt will man es jetzt erstmal All That Glitters bannen und eben schauen, was dann passiert. Und auch da wieder muss man auch sagen, ich finde es auch sinnvoll, jetzt nicht zu viel zu bannen. Ich finde, All That Glitters zu bannen ist schon eine krasse Entscheidung irgendwie gewesen. Aber es war schon eine sehr einflussreiche Karte in Pauper. Aber auch halt eben mit Blick auf Modern Horizons 3 und den da Downshifts und so weiter. Ich glaube, da will man jetzt nicht Artefakt-Decks komplett rausnehmen, oder? Also das ist schon eine ganz solide Entscheidung.
Ja, mehr oder weniger tatsächlich. Also es ist eine solide Entscheidung, mal zu schauen, was ist. Mhm. Ich habe ja lustigerweise, deswegen wurde ich heute auch tausendfach einfach getaggt. Ich habe ja letzte Woche Freitag, also genau vor einer Woche, wenn ihr das hier hört, einen Blackie Talk rausgehauen, eben genau zu Bannet-Lists und Problemen und warum sie wichtig sind. Gleichzeitig auch mit Dingen, die man ändern könnte oder Sachen, die halt irgendwie relevant wären, wie zum Beispiel das Unbannings ja auch mal ein interessanter Punkt wären, wo wir auch schon öfter drüber geredet haben. Und dass halt Leute anscheinend die Bannings vornehmen, die halt da nicht so tief drin sind. Bei Pauper ist es was anderes. Pauper haben sie auch, glaube ich, oftmals gar nicht so krass in Mind, sondern bei so Sets, wenn es nicht gerade ein Commander-Deck ist, geht es ja eher darum, wie drafte ich das? Mhm. Wie viel Spaß habe ich beim Draft, beim Limited? Weil ich glaube, Limited ist immer noch höher angesehen wie Pauper in der Magic-Welt.
So im Design so auf jeden Fall.
Im Design auf jeden Fall, weil die Leute bezahlen sich von Limited und nicht von Pauper.
Ja.
Und Ende des Tages, glaube ich, ist es für die halt eher so ein interessanter Punkt. Wie drafte ich das? Was gibt es alles noch für Enchantments und so weiter und so fort? Als was für ein Problem könnte das im Pauper auslösen? Mhm. Dementsprechend ist es ganz gut, dass sie einfach daher sind. Die Erklärung ist super, da ist eine Person hinter, die wirklich Ahnung hat. Und das funktioniert ganz gut. Dementsprechend finde ich die Entscheidung wirklich, wirklich gut.
Was mich ein bisschen
stutzig nochmal machen lässt, ist tatsächlich dieses am 24. Juni werden wir nochmal in einen Restricted Bannet Announcement gehen. Das ist jetzt halt kein Monat hin.
Ja.
Weil tatsächlich da nochmal der Fall ist, dass wir da eben Modern Horizons 3 haben. Ich glaube halt nicht, dass sie 10 Tage nach Release von Modern Horizons 3, also entweder haben sie wirklich, wirklich Angst vor diesem Set und wir haben noch ein paar Karten noch gar nicht gesehen, die total broken sind.
Ja.
Oder sie trauen ihrem eigenen Design Space nicht mehr, weil sie halt irgendwie gemerkt haben, die letzten zwei Mal mussten wir so viel bannen danach. Machen wir lieber schon mal vorher ein Announcement, dass wir da was bannen werden. Ich bin echt gespannt, was sie in diesem einen Monat dann machen wollen.
Ja, also ich meine, es ist ja gut, das schon mal vorher anzukündigen und selbst wenn sie dann sagen, ja, hey, wir machen dann nichts draus, dann ist es auch in Ordnung, würde ich sagen. Aber ja, ich finde es halt immer schade, wenn halt das für andere Formate dann irgendwie nicht so ist mit den ausführlichen Erklärungen. Also Pioneer, ich muss sagen, ich habe jetzt in den letzten Wochen auch durch Urlaub und so weiter jetzt nicht viel Pioneer gespielt. Mhm. Aber was ich auch gesehen habe, ist, ne, es gibt so einen leichten Return von Agro-Decks. Gerade der Containment Priest macht gerade viel für Mono-White Humans, was mich sehr freut. Slickshot, ich krieg das irgendwie nie hin, diese Karte zu benennen.
Der Silkshot. Silk, S-I-L-K. Ja,
aber Slickshot Show-Off, das ist der zweite Part, der mir gefehlt. Der bringt halt rote Decks so ein bisschen nach vorne, sowohl in allen Farbkombinationen, also mit Grün, mit Weiß, aber auch Mono-Red. Und da würde ich schon zustimmen, dass jetzt gerade so eine Balance wieder da ist. Aber Pioneer hat auch nicht viele Probleme gerade. Also und ist vor allen Dingen unberührt von Modern Horizons 3, was mich sehr, sehr freut.
Das ist gut und wichtig. Also wenn ihr keinen Bock mehr habt, Modern und Modern Horizons 3 Karten zu sehen oder Modern Horizons 2 Karten, geht Pioneer spielen. Das ist ein großartiges Format.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, damit sind auch schon quasi alle Worte gesprochen zur Banned and Restricted Announcement vom 13. Mai. Wie findet ihr die Unbannings? Wie findet ihr die Änderungen, was Sticker und Attractions angeht in Magic the Gathering bzw. in Competitive Magic? Hättet ihr euch diese Regel auch für Commander gewünscht oder dann doch irgendwie gesagt, okay, so mein Namesticker-Goblet hätte ich doch gerne noch behalten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und wir machen mal weiter mit einem Drama-Bericht von der Regional Championship in Montreal. Nur um zu aufzuklären, in welcher Region auf der Competitive Ladder wir uns gerade bewegen. Regional Championships sind die letzte Stufe vor der Pro Tour. Das heißt, Leute, die sich da qualifizieren, die kommen in die Pro Tour. Ab da fängt dann wieder Wizards of the Coast quasi offiziell an, Coverage zu machen und so weiter und so fort. Das heißt, wichtiges Event, so ein richtiger Bottleneck, um dann als Pro-Spieler durchzugehen. Das heißt, ein sehr wichtiger Faktor da drin. Und in Montreal wurde das gespielt letztes Wochenende, beziehungsweise ich glaube letztes Wochenende. Und da gab es einen gewissen Vorfall. Erstmal, bevor wir dazu kommen, hast du die Regional Championship irgendwie verfolgen können? Hast du neben dieser News irgendwas davon gehört?
Nee, gar nicht. Mal wieder nirgendwo irgendwas gepostet. Mal wieder irgendwie. Also mittlerweile muss man sagen, wenn Solaris es nicht hostet, ist es non-existent.
Ja, wirklich. Also immerhin gibt es da so eine Institution, die das halt live streamt, aber
danke dafür.
Schade ist es trotzdem. Ich habe auch nicht viel mitbekommen tatsächlich. Anscheinend gibt es halt jetzt auch Regional Qualifier Season wieder mit Pioneer, was ich auch wieder nicht mitbekommen habe. Ich wünschte, es gäbe einfach so ein Hub, wo man sich informieren könnte. Aber naja, egal. Abseits davon, wie gesagt, wichtiges Turnier. Und dann hat sich Folgendes abgespielt. Wir haben den Spieler Brian Bonnell, ein Neuankömmling in dieser Competitive Season, ist das erste Mal so weit gekommen in Magic-Turnieren. Und der tritt an in der 13. Runde in den Swiss Rounds gegen Eduardo Sarge-Galik, der unter anderem bekannt ist halt als ein Teammate von Mengucci, ist auch schon länger dabei, ist halt auch schon ein langjähriger Pro-Spieler, der kennt sich ein bisschen aus. Und es gab halt folgende Situation. So wie die Punkte angeordnet waren, wir gehen jetzt nicht zu sehr ins Detail, wenn ihr die ganze Auflistung lesen wollt, haben wir sie euch unten verlinkt. Long story short, kommt es darauf hinaus, in dieser Runde zwischen Eduardo und Brian, der Gewinner würde auf jeden Fall in die Top 8 kommen. Der Verlierer natürlich nicht. Und bei einem Draw würden beide nicht in die Top 8 kommen. So ist der Punktestand. Das heißt, die beiden machen vor ihrer Runde machen sie einen Deal. Sie sagen, okay, wenn wir in Time gehen, also in Overtime, wenn die Rundenzeit vorbei ist, gibt derjenige auf, der laut Board und laut Spielstand weiter hinten zurückliegt. Einfach nur, um dann zu garantieren, dass wenigstens einer von beiden durchkommt. So, und beide sind damit einverstanden. Der Vorschlag kam von Eduardo, dem erfahrenen Spieler. Brian als Neuer denkt sich, okay, alles klar, kann ja nur gut für mich laufen. So, dann passiert Folgendes. Eduardo liegt laut Board State weiter hinten. Er spielt Domain Ramp, also auch ein relativ langsames Deck. Es ist ziemlich klar, dass Brian diese Runde gewinnen würde, wenn es kein Timeout gäbe. Und was macht Eduardo? Er bricht seinen Deal mit Brian und gibt nicht auf, lässt die Runde vergehen in ein Overtime. Das Ganze endet dann in ein 1-1, in einem Draw. Was dann zur Folge hat, dass weder Eduardo noch Brian in die Top 8 kommt. Brians Run für die Pro Tour ist damit vorbei. Und viele Leute, die das mitbekommen haben, waren ziemlich salty hinterher auf Social Media auf Eduardo. Vor allem, weil er auch noch einen Post abgesetzt hat mit immerhin, der Trostpreis ist ja ganz nett. Und dann zeigt er den Foil Valakut the Molten Pinnacle, den er quasi als Teilnehmer-Promo quasi bekommen hat. Daraufhin fangen an, Leute zu kommentieren und die das mitbekommen haben und sagen so, das ist echt ziemlich frech von dir, dass du jetzt jemanden quasi die Chance auf Top 8 weggenommen hast, einfach nur, weil du nicht in der positiven Situation warst und dich jetzt darüber quasi auslässt, dass du nur den Trostpreis bekommst. Und ja, finden wir nicht cool. Unter anderem Luis Gat Vargas kommt noch eben mit dazu. Viele andere Pros melden sich zu Wort und schuldigen Eduardo sehr krass an auf Twitter. Und ja, ich erstmal die Frage an dich. Wie findest du die Situation? Ich meine, in den Regeln gibt's ja von outside the game Deals jetzt nicht viel, wo man Leute mit anfangen könnte, sozusagen, hey, du hast dich da gegen die Regeln entschieden. Das ist ja erstmal was Spieler unter sich ausmachen. Ist es wirklich verwerflich, dass Eduardo von dem Deal da zurückgetreten ist?
Also es ist prinzipiell schwierig, hinzugehen und zu sagen, hey, wir spielen jetzt Magic und wenn wir ins Timeout gehen, damit wir weiterkommen, gebe ich einfach auf, ist grenzwertig. Wenn das ein Judge mitbekommt, ist das grenzwertig. Hm. Wenn auch nur einmal das Wort teilen, gewinnen oder ähnliches fällt, ist direkt DQ. Bist du direkt raus. Feuerball. Hm. Wenn solche Sachen passieren, ist es auch eigentlich die Pflicht von einem Judge noch mit einzugreifen. Weil solche Absprachen wie wir drawen jetzt oder wir drawen jetzt nach dem ersten Sieg geht der, keine Ahnung, wir beide sind genau in der Position, ich gewinne das erste Spiel und sage, hey, das Draw. Und wenn wir drawen, dann kommen wir beide in die Top 8. Und ich sag dir in der besser bewerteten Position, hey, lass uns drawen. Und du sagst, okay, dann ist das okay. Wenn du jetzt aber hingehst und sagst, ey, ja, also ich komme Top 8, wenn wir drawen, wie wär's, wenn ich die Hälfte von meinem Preisgeld gebe? Das ist halt nicht legal.
Ja.
Und diese Gratwanderung dazwischen, weil es gibt auch ganz viele andere Sachen, die halt ganz, ganz, und je nach Judge sind die noch mal ein bisschen anders. Manche Judges gerade in anderen Regionen handeln das ein bisschen anders ab. Und da sehe ich halt ein bisschen erstmal schon mal die Schwierigkeit, solche Deals überhaupt zu machen.
Ja.
So. Wenn wir jetzt aber hingehen und sehen, wir haben hier einen Grand Prix Gewinner. Der hat 2018, 2019 einen Grand Prix gewonnen. Wir haben einen Champion praktisch da stehen, vor dem du spielst. Und der lügt dich halt bei sowas an. Das ist schwierig. Ja. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch dabei sagen, man weiß nicht, wie sich das Verhältnis von wir beide setzen uns nieder und fangen an zu spielen bis zu Timeout. Das sind 50 Minuten, uns gegenseitig kennenzulernen. Und wenn ich merke, hey, der Gegenüber, der ist ein Arsch. Oder ich denke, du bist ein Arsch. Dann würde ich natürlich auch anders am Ende reagieren. Ob das hier der Fall war oder nicht, glaube ich nicht. Glaube ich aber einfach, der Saltiness-Faktor so hoch, zumindest von dem, was man so liest, dass halt einfach da, naja, Eduardo sich nicht wirklich dran gehalten hat.
Ja.
Können jetzt lästern und sagen, okay, ist halt bei solchen Sachen mit den Personen meistens so, gerade wenn du halt mal einen Gewinn gemacht hast, wenn du mal irgendwo getoppt hast, dann bist du ja eager, da hinterher zu kommen und wieder in die Pro Tour zu kommen, wieder was zu machen und so weiter und so fort. Das ist halt schwierig. Und was ich noch am schwierigsten finde, ist tatsächlich, dass die Promo, die er am Ende gezeigt hat, der Foil Valakut, ist eigentlich die Siegerpromo.
Oh, okay. Das ist interessant.
Also für die Regional Championships. Ja. Weil die Regional Championships ist es so, dass eben jeder, der mitspielt, kriegt ein Explore. Ein wunderschönes Explore, by the way. Dann gibt es einen Expressive Iteration in einer supergeilen Artwork für die Top 8 Spieler kommen. Und der Gewinner bekommt eben ein Valakut. So. Zumindest ist das, was ich mitgekriegt habe von den Regional Championship Promos. Was das Ganze halt irgendwie.
Ja, also es kann natürlich sein, dass die lokalen Turniere oder wer auch immer dafür verantwortlich war für dieses Turnier, die Preispoole so ein bisschen aufgeteilt hat, dass halt quasi Leute, die kurz vor der Top 8 oder Top 12 oder sowas war, die teureren Promos eher bekommen. Und ich sag mal so, der.
Du bekommst ja nur eine davon.
Ja, oder so irgendwas. Also ich weiß halt nicht, wie die Preispools sich quasi jetzt da gestaltet haben. Aber ja, es ist auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr weird, wie da gehandhabt wurde. Aber es ist ja so ohnehin so ein Ding. Gerade so Intentional Draws, Abmachungen außerhalb des Spiels, wenn quasi eine Punktlage erreicht ist, wo quasi egal, wie man, wo quasi das Spielen an sich einen eher in den Hintern beißt, weil man dann merkt, okay, selbst wenn ich das jetzt verliere, habe ich eine höhere Chance rauszufliegen, als wenn ich einen Draw habe. Das sind ja alles so Sachen, die sind in der Community zumindest nicht gern gesehen. Bei Pros, die kennen sich aus, die wissen, wann sie quasi so einen Deal einschlagen müssen und wann nicht. Und was mich halt dabei so stört, ist halt, dass Brian Bonnell halt obviously als jemand, der schon vorher sich geäußert hat, von wegen, boah, einmal zur Pro-Tour, das wäre so mein absoluter Traum, das wäre richtig cool. Ich kann damit sehr fühlen, so. Ich kann damit sehr so relaten zu sagen, okay, boah, er hat's jetzt geschafft, er hat sich qualifiziert für diese Championship. Und dann halt auf diese Ebene zu kommen, wo Leute, die regelmäßig auf dieser Ebene spielen, einfach den Erfahrungsvorteil haben und halt eben ne, so einen Deal halt eben vorschlagen müssen und oder vorschlagen können. Und wie du schon meinst, so man hat's ja so ein bisschen, der Erfahrene bietet das ja dann eher mal an. Und dass gerade diese Person sich dann nicht an den eigenen Deal hält, das ist halt, ja, was glaube ich, dieser Person für immer anhängt, für Eduardo. Mm. Und das ist halt was auch, wir haben einen Reddit-Post, der diese ganzen Sachverhalt quasi aufdröselt. Und da ist es halt auch am Ende von wegen, dieser Tag of Dishonesty, was es ja im Endeffekt ist, so ein bisschen dieser Beigeschmack von, da ist jemand nicht ehrlich zu mir, der wird Eduardo jetzt in der Magic-Community zumindest erstmal eine ganze Zeit lang mit sich tragen. Und er schreibt auch auf Twitter, er hat sich da halt häufiger schon zu geäußert auch, meint dann auch von wegen, er hat sich bei Brian auch schon persönlich entschuldigt. Brian hat von seiner Seite aus gesagt, er hat die Entschuldigung auch angenommen, ist halt alles cool. Und Eduardo zieht für sich den Schluss im Sinne von, er würde jetzt keine Concessions oder außerhalb des Spiels Deals machen bei Turnieren, außer mit Teammates. Was ist, was man sagen könnte, sollte man vielleicht auch schon vorher sich irgendwie überlegen. Denn wie gesagt, manche Leute sind vielleicht nicht oder sich so ganz bewusst, was das für Folgen hat. Und ja, wenn man sich da auf einen Deal verlässt und der halt nicht eingehalten wird, kann das halt backfiren, wie es halt hier für Brian tat. Ich weiß nicht, wie würdest du in Zukunft mit, wenn du jetzt, du bist bei einem Turnier und gegenüber sitzt jemand, wo du weißt, dass so eine Vorgeschichte lief. Wie würdest du diese Person entgegnen? Würdest du sagen, okay, das war ein Ding der Vergangenheit, wir spielen ganz normal, oder bist du ein bisschen skeptischer, wenn man dann bei so einer Runde irgendwie gegeneinander antritt?
Also ich hatte da sowas Ähnliches auch schon, wo Game 2, also ich wurde hochgepaart und es war die letzte Runde, es ging um die Top 8. Und ich habe 2-0 straight and fair gewonnen, weil ich wollte einfach Magic spielen. Mhm. Und nachdem ich 2-0 gewonnen hatte, und irgendwo in den Top 12 für die Preise gelandet wäre, weil ich war dann 9. Guckte mein Gegner nicht an und sagte, willst du jetzt aufgeben? Und ich so,
Entschuldigung, was? Nein.
Ja, willst du surrendern? Also willst du aufgeben? Ich so, nein, tut mir leid, nein, naja. Ich habe gerade gewonnen, ich darf nicht mehr aufgeben. Und das hat Leute sehr, sehr, sehr salty gemacht. Und ich muss halt sagen, ich bin bei solchen Absprachen immer super vorsichtig. Besonders, wenn es halt den Einfluss des Ende des Spiels beeinflusst. Ja. Wenn es jetzt irgendwie ein Draw ist und man sagt, hey, man setzt sich runter, man sagt, hey, wollen wir IDen, also intentional drawn, also wirklich unentschieden machen, ist das okay für dich? Da bin ich mittlerweile halt auf dem Turnier gefestigt genug zu sagen, okay, machen wir nicht und ähnliches. Auf der anderen Seite weiß ich halt, wie schief das laufen kann. Sorry, Freakle, falls du das hörst und ich das nochmal rauspacken muss. Aber ein guter Kollege von uns hat es halt zum Beispiel auf einem Eternal Weekend in Prag auf den 9. Platz geschafft, weil er halt davon ausgegangen ist, dass seine nächsten 2 Gegner drawn. Aber es hat nur einer gedrawt und er hat dann verloren. Das heißt, er stand dann 8-1-1 und ist damit 9. geworden.
Bitter.
Und mit 9. kriegst du halt keine Death Rage, Dragon Rage Chandler Promo, keine, also nichts, gar nichts. Du hast einen feuchten Händedruck bekommen. Und das war halt, weil er da schon den ersten Draw dann halt bei dem 8-0 angenommen hat. Statt dann in der letzten Runde bei dem 9-0 oder bei dem 8-1 zu sagen, hey, komm, wir gucken mal. Und deswegen bin ich damit sehr vorsichtig. Gerade wenn Leute dann sagen, okay, wir sind auch 4 Leute, die drin sind, wir drawn, dann werdet ihr so und so gepaart, dann drawn wir wieder und sind dann fest Top 8. bei so Sachen bin ich halt super vorsichtig einfach.
Ja, es wirkt auch immer shady. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich spiele jetzt schon eine ganze Weile Magic. Und selbst beim FNM checke ich nicht ganz, wie Opscore funktioniert und wie die ganze Punkteverteilung angeht. Ich bin auch immer, ich glaube, ich hatte es ein paar Mal.
FNM würde ich auch niemals drawn.
Nee, bei sowas macht es auch keinen Sinn.
Wer solche Absprachen beim FNM macht, Nein. Der soll es in ein anderes Hobby suchen. Keine Ahnung.
Aber es gibt ja schon so die Leute, die dann so nach der dritten oder nach der zweiten oder dritten Runde, die so sagen so, wenn du jetzt hier gewinnst, dann müsste ich auf dieser Position sein. Und so weit denke ich gar nicht. Ich denke einfach, ich spiele meine Runde, ich denke von Runde zu Runde und versuche einfach zu gewinnen.
Das ist halt bei größeren Turnieren schon was anderes. Also ich bin ja sehr viel auch auf großen Turnieren unterwegs. Mhm. Und da ist das schon was anderes. Und da lernt man dieses Game der Punkte, lernst du sehr schnell.
Ja. Ja, und das ist halt eben das Ding. Ich bin da auch immer sehr, sehr vorsichtig. Ich hatte es, glaube ich, ein paar Mal bei so gerade so Store Championship und oder Qualifier Events in Stores, wo ich dann irgendwie dabei war, wo dann schon mal so Anfragen irgendwie kamen, aber ich dann auch eigentlich immer sehr deutlich gesagt hatte, ja, ich bin ja auch, also rein philosophisch bin ich ja auch einfach hier zum Magic spielen und ich möchte nicht hingehen, mir irgendwas aufbauen mit ein paar Siegen, nur um dann nicht Magic zu spielen. Und klar, es ist nicht optimal.
Ich bin nicht der Gewinner. Ich bin nicht zum Gewinnen hier, ich bin zum Spielen hier. Das ist eine Einstellung, die man respektieren muss.
Ja.
Und das ist auch das Lustige, manche Leute, die den Draw anbieten, sind danach dann salty, dass du den Draw nicht angenommen hast, wenn sie dann verlieren. Das ist dann immer das Schlimmste.
Halt weird. Das finde ich halt super, super weird. Also, ja, keine Ahnung. Es ist eine weirde Welt der Competitive Pro-Spieler. Es tut mir auf jeden Fall leid für Brian, auch wenn er hoffentlich da sich jetzt seine Schlüsse rauszieht. Und beim nächsten Mal hoffe ich, drücken wir die Daumen, dass er dann den Pro-Tour abspielt.
Schnelleres Deck spielen,
ja, das wäre super. aber wie seht ihr das mit Deals hinter den Runden, beziehungsweise wenn es Richtung Finale geht bei größeren Turnieren, vor allen Dingen, wenn so viel auf dem Spiel steht wie bei so einem Regional Championship. Findet ihr das, gehört zum Spiel mit dazu? Das ist was man gut durchdenken muss, ob das Sinn macht oder nicht. Oder kann es halt auch schon mal passieren, dass man seinen Deal nicht einhält oder sagt ihr, das sollte eigentlich nicht in Magic sein? Oder Deals sind okay, man sollte sie nur halten. Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und dann würde ich sagen, springen wir doch mal ins Hauptevent Modern Horizons 3 Reviews. Nochmal gerade zum Reminder, wir reden hier über Leaks. Das heißt, wir haben hier noch nicht bestätigte Karten, die aber sehr wahrscheinlich gerade mit dem Artikel, den wir letzte Woche besprochen haben, darauf rückzuführen, dass es hier sich um legitime Previews handelt. Denn der Grund, warum wir jetzt doch über Leaks sprechen, ist, dass wir das Ganze etwas früher aufnehmen als sonst. Das heißt, wir haben nicht die neuesten Informationen. Dadurch, dass es am Ende der Woche erst rauskommt, wollen wir uns halt so einen kleinen Informationsvorteil eben sichern, gerade wenn so viele Karten eben schon revealed sind. Und dementsprechend sprechen wir jetzt auch über Leaks, die wir gehen davon aus, im Laufe der Woche angekündigt werden.
Sollte eine Karte nicht angekündigt sein, sollte die erst von Wizards of the Coast oder einem anderen Content Creator oder sonst wo erst revealed werden und wir reden darüber, tut uns das sehr leid. Das ist etwas, was mir wirklich leid tut. Ist aber etwas, da haben wir letzte Woche schon drüber geredet. Das heißt, wenn ihr unsere Meinung zu Leaks und was das alles bedeutet und was Leaks alles für negative Aspekte haben, dessen sind wir uns bewusst. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Könnt da gerne mal reinhören. Wir haben uns dazu entschieden, das zu machen, eben aufgrund von aktuellen Zeitverzögerungen, die wir sonst einbringen würden. Und das ist, glaube ich, schon ganz okay, wenn wir das machen. Wenn wir mal ein, zwei Karten, die geleakt sind, machen, sind wir ehrlich, 95% aller Magic-Spiele haben diese Leaks sowieso schon.
Das ist halt eben der Punkt, den ich noch sagen wollte. Also ich glaube, gerade die eine der Karten, die ich jetzt als erstes eigentlich benennen möchte, ich glaube, die habe ich schon vor einer Woche gelesen in einschlägigen Magic-WhatsApp-Gruppen. Einfach nur, weil die Karten sind im Umlauf, die Informationen sind da. Und klar, es ist nicht so schön, dass das passiert ist. Aber ich meine, wenn es uns halt eben den Vorteil bringt, dass wir aktuellere News liefern können, dann gehen wir das gerne ein. Und ich würde sagen, lass uns direkt mal über die erste Karte sprechen. Denn sie sorgt dafür, dass ich überhaupt keinen Bock mehr auf Modern habe. Und zwar ist das ein neuer Blood Moon-Effekt. Harbinger of the Seas. Ein 3-Mana, ein generisches Doppelblau für ein 2-2 Creature Merfolk Wizards mit dem Text Non-Basic Lands are Islands. Glaubst du, Modern hat noch einen weiteren Magus of the Moon oder Blood Moon-Effekt gebraucht?
Ja. Okay. Absolut, vor allem wenn er blau ist.
Ja.
Und Merfolk. Also Merfolk-Leute lieben das. Ich gehe davon aus, dass ganz viele Leute, die Merfolk spielen, das Ding feiern werden. Ich feiere das auch. Ich finde das cool. er hat vor allem einen Punkt nicht, den Blood Moon hat, als problematische Sache. Blood Moon hat die Problematik, dass er mit einem roten und zwei farblosen daherkommt. Dieser wunderschöne Mehrvolk hat das nicht.
Hm.
Er hat zwei blaue und ein farbloses, wodurch er 4-4 fairer ist.
Hm.
Leider ist das auch der Grund, weshalb ich glaube, dass er ganz, ganz selten gespielt wird, weil zwei blaue und ein farbloses bist du halt Game 3 und damit bist du halt schon, ja, so weit im Spiel drin, dass es eigentlich schon fast nicht mehr juckt.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall schön, das werden wir noch in ein paar anderen Previews sehen. Es gibt wieder so einen Push für Mehrvolk und vor allen Dingen auch so einen kleinen Push, auch ja, diese 4-5-farbigen Decks so ein bisschen zu bestrafen. Mhm. Und das finde ich eigentlich prinzipiell gut. Ich muss halt nur sagen, boah, wenn ich das halt, ich finde Blood Moon schon nervig, in Formaten, wo das legal ist. Ich weiß, man hat mittlerweile lange genug Zeit gehabt, da drum herum zu spielen und das zu wissen, wann es irgendwie auf einen kommt, so. Aber jetzt noch einen Effekt davon zu haben, ist schwierig. Plus, wir haben Boil in Modern. Ich weiß nicht, ob das eine legitime Combo ist, dass Leute quasi Harbinger of the Seas in Boil spielen, aber es ist was wir
das
halt.
Glaube ich zu langsam. Glaube ich auch viel zu langsam.
Ja, aber es ist auf jeden Fall was man irgendwie im Hinterkopf behalten kann, dass man jetzt vielleicht mit zu vielen Islands echt Probleme sorgen kann. Was ist denn eine Karte, über die du sprechen möchtest aus den Previews?
Boah, das ist schwierig, über Tausende. Tatsächlich finde ich es geil, dass sie wieder eine Karte rausgebracht haben, die ein Frog-Mühe-Enforcer ist.
Ja.
7 Mana 4-4 Artifact Creature Frog Mühe. Ist halt eine Mischung aus dem Frog Might und dem Mühe Enforcer, einfach zusammengesmashed.
Mhm.
Was wir halt haben, ist, wir haben Prototyp. Das kennen viele Leute vielleicht noch aus Brothers War. Ist ein Prototyp, ein rotes, drei farblose, kann das Ding als 2-2 mit anderen Mana-Kosten, einer anderen Farbe und einer anderen Größe. Aber die Key-Abilities und Typen bleiben gleich. Das heißt, Affinität zu Artefakten bleibt erhalten.
Ja.
Das heißt, man kann das für ein rotes zum Beispiel mal dazwischen knallen. Und ansonsten ist es halt ein 4-4er mit Affinität zu Artefakten für 7 Mana. Jetzt muss man dabei sagen, wir haben immer noch, ich versuche gerade ganz still und heimlich, aber ich glaube, ich habe die Karte gerade eben weggeräumt, mich umzugreifen. Es gibt immer noch eine wunderschöne Karte, nee, ich habe sie gefunden. Die nennt sich Simulacrum Synthesizer. Die geht aktuell total Enrage.
Ja.
Wenn ich jetzt auf einmal noch sowas dabei sehe, zusätzliche Frogmite-Effekte, das ist insane.
Ja, total. Also ich muss auch sagen,
zum Glück ist die nicht come, by the way.
Ja, genau, das wollte ich auch sagen, die ist ankommen. Das heißt, Pauper, Leute, ihr könnt wieder aufatmen. Ja, es ist spannend. Ich meine, das ist jetzt der dritte 7-Mana 4-4 mit Affinity für Artifacts, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe. Plus halt, man kann den auch potenziell für 1-Mana hat man einfach einen 2-2er. Kann man spekulieren, wie sinnvoll das ist oder wie weit das einen bringt in Modern, aber ich meine, 1-Mana 2-2er ist immerhin schon mal was. Aber ich glaube, der hauptsächliche Effekt wird tatsächlich sein, den for free zu spielen, eben mit Affinity für Artefakte oder vielleicht mit einer Springleaf Drum oder sowas rauszukriegen. Also ist eine sehr spannende Karte. Vor allen Dingen, ich finde es auch cool, dass sie so Effekte, die dann ja doch noch recht aktuell sind, mit reingenommen haben. Und natürlich ein Oberthema, was wir bekommen werden, ist auch ein relativ aktuelles Mechanik, und zwar Energy Counter. Hatten wir zuletzt erst in Fallout Commander Decks. Jetzt haben wir sie zum Beispiel auf Guide of Souls. Eine quasi neue Soul Sister, wenn man so will. Wir müssen mal gucken, wie gut sie ist. 1 Mana, 1-2 für ein Creature Human Cleric. Und immer wenn ein anderer Creature ins Spielfeld kommt unter unserer Kontrolle, bekommen wir ein Leben und wir bekommen einen Energy Counter. Immer wenn wir angreifen, können wir 3 Energy Counter zahlen. Wenn wir das tun, bekommen wir 2 1-1 Marken oder einen Flying Counter auf eine Target Attacking Creature. Es wird dazu noch ein Angel zu its other types. Glaubst du, das würde in ein Energy Deck passen? Oder glaubst du, das könnte sogar tatsächlich nochmal Soul Sisters relevant machen in Modern?
Souls ist das irrelevant. aber ein Energy Commander Deck hat hier endlich mal das bekommen, was sie brauchten, und zwar Support in den richtigen Farben.
Ja. Und das ist, also ich bin halt, wie ist deine Meinung zu Energy als legitimes Modern Deck? Ist das mit den Karten, die wir jetzt auch gesehen haben? Ich habe auch schon gesehen, wir haben so ein Ein-Mana-Draw-Card, you gain two energy counter. Ich glaube, ich versuche gerade die Karte zu finden. Aber glaubst du so, die versuchen den Support wirklich reinzukriegen, um halt Energy wirklich ein Deck zu machen? Oder glaubst du, sie probieren es, aber sie schaffen es nicht?
Was du meinst, ist Tune the Narrative.
Ja, genau.
Ein meiner Instant Draw Card, du kriegst zwei Energy Counter mit tatsächlich der guten Tamio drauf.
Mhm.
Ich glaube, Energy ist ähnlich gut wie Fabricate, was ja auch so eine Art Thematik hier drin ist.
Ja.
Und ich glaube, das sagt schon alles. Also sie haben irgendwie ganz viele Fähigkeiten, die im Laufe der Modern-Zeit drin sind, irgendwie jetzt noch mal Karten geben. Es gibt ja auch Bestow-Karten.
Ja, stimmt.
Da könnte man zum Beispiel auf den Phönix eingehen, der einfach eine Detectives Phönix ist. Mit Dramana 2/2 fliegend Eile, Bestow für ein rotes und Collect 6 Evidence. Also 6, ich weiß gar nicht, was heißt. Evidence nochmal auf Deutsch.
Sammle irgendwie, es hat wieder so eine komische deutsche Übersetzung von wegen sammle Beweisstücke.
Jetzt wisst ihr, warum so viele englische Begriffe benutzen.
Ja.
Evidence 6. wir können halt ein rotes bezahlen und dann können wir 6 Karten aus dem Friedhof exilieren mit Mana-Kost von 6 oder höher insgesamt haben.
Ja.
Und dann können wir die halt als Bestow Verzauberung auf eine Kreatur machen. Sollte die Kreatur zerstört werden, haben wir immer noch unseren 2/2 Phönix mit Eile. Sollte die Kreatur beim Zaubern removed werden, haben wir immer noch einen 2/2 Phönix mit Eile. Sollte der Kreatur nichts passieren, bekommt die Kreatur +2/+2 und fliegend Eile.
Mhm.
Und wir können Detectives Phönix aus dem Friedhof für die Bestow-Kosten casten. Und Bestow haben wir nicht mehr gesehen seit 2000, keine Ahnung.
Seit dem ersten Mal Theros müsste das sein, oder?
Ja.
Ja.
Ich glaube auch. Und es ist halt eine Fähigkeit, die damals schon sehr cool war, aber es halt nie geschafft hat.
Ja.
Und das finde ich halt das Interessante, dass sie hier ganz viele Fähigkeiten, die es damals nicht geschafft haben, nochmal so einen Versuch geben. Es gibt ganz viele Creature Support, ganz viele verschiedenfarbige Sachen, die nochmal in irgendwelche Decks reinkommen könnten. Es wirkt, und wir hatten das Thema mal mit einem Secret Lair, mit dem Secret Lair Adventskalender hatten wir das mal. So wirkt Modern Horizons 3 für mich gerade. Tausendweise Sachen, die wir seit Jahren hätten haben sollen,
ja,
die einfach nicht geschafft haben, weil man dann gesagt hat, oh, das können wir nicht bringen, das ist zu stark. Und jetzt, 5 Jahre später, kann man sagen so, oh, das können wir voll bringen, das macht überhaupt nichts.
Ja, das stimmt. Also sie sind auf jeden Fall deutlich experimentierfreudiger in diesem Set.
Ja.
Allein so diese weirde Kombination aus Bestow, einer Mechanik von 2010 oder 15 oder so, mit der allerneuesten Mechanik von Call of Mana mit dem Collect Evidence, ist irgendwie schon eine spannende Kombination. Aber um nochmal auf die Karte selbst einzugehen, missverstehe ich die oder ist sie super, super strong? Weil im Endeffekt Collect Evidence 6, das ist schon mal so ein Troll of Khazad-dûm, den man einfach swarm-cycled hat. Den kann man quasi direkt dann exilen. Ich glaube, man kann es relativ gut bestowen für einen Mana und halt eben der Kreatur +2/+2 fliegend Haste geben. Je nachdem, worauf es eben kommt, ja. Sagen wir mal, keine Ahnung, Tarmogoyf, Necrogoyf, Nethergoyf, was auch immer jetzt quasi gespielt wird. Oder auch so ein Ragavan. Oder auch so eine Darcy oder so.
Regent.
Bitte?
Murktide Regent,
das klingt doch ziemlich gut. Und vor allem, dass man es auch noch aus dem Friedhof casten kann für die Bestow-Kosten. Also wie gesagt, ich sehe dieses Collect Evidence 6 so mehr oder weniger als, ja, haben wir geregelt. Klar, Fetchlands funktionieren nicht damit, aber durch halt eben die Basic Landcycler aus Herr der Ringe, ist das nicht ist es nicht eine besonders gute Karte?
Ja, deswegen habe ich es auch rausgewählt. Es gibt auch andere Bestow-Karten, die da drin sind, aber deswegen habe ich genau ihn gewählt, weil er halt super, super, super stark ist. Und ich wollte jetzt, nachdem ich eine Uncommon gepraised habe, weil wir oftmals den Antwort bekommen, dass wir nur die Rares und Mythics durchgehen, wollte ich jetzt auch nochmal eine gute Rare bringen, sag ich mal. Mythic ist sie, glaube ich. Nee, Rare ist sie.
Rare, ja. Wir haben noch so ein paar Reprints, die da drin sind. Zum einen bekommen wir ein paar Medaillons, anscheinend den ganzen Cycle nochmal, was überraschend ist, weil auch nie haben wir, ich glaube, letztes Jahr erst einen Commander Masters nochmal bekommen. Zu sehen auf den Bildern momentan sind Emerald Medaillon und Saphir Medaillon. Commander Reprint, oder? Also haben jetzt, oder sind die jetzt auch zum ersten Mal modern legal?
Genau.
Oh, okay.
Die sind jetzt spannend. Das erste Mal modern legal. Und ich glaube, dass, also es gibt in Legacy, gibt's halt das Mono-Red Storm-Deck.
Mhm.
Und da ist zum Beispiel die Kombination aus Birgi, aus die Frontside von Kaltheim, glaube ich, der Göttin. Ja. Und dem Amulett, was halt sagt, kosten ein Mana weniger, machen dann halt auch schon legale Effekte in Modern ganz schnell zu sehr vielen Mana-Effekten. Und wir haben halt im letzten Commander-Set so ein komisches Stormzauber bekommen, der die oberste Karte des Decks exilt. Mhm. Und du darfst die nächste Runde spielen. Das heißt, du kannst auch wirklich hingehen, wenn du es fizzelst, also fizzeln bedeutet in diesem Fall halt, es nicht schaffst zu gewinnen, kannst du damit einfach hingehen und sagen, okay, dann mache ich nächste Runde halt nochmal.
Ja.
Und dadurch, dass du halt dann effektiv Dark-Rit-Effekte bekommst, also wirklich Dark-Rituals und so weiter und so fort, ist das ziemlich krank, wenn man es im Auge behält. Also das Rote könnte was werden.
Aber wahrscheinlich am ehesten noch halt in so einem Combo-Kontext, oder? Also jetzt ein Mono-Red-Burn wird das wahrscheinlich jetzt nicht spielen, um die Spells günstiger zu machen.
Genau.
Okay. Ja, das ist auf jeden Fall spannend.
Aber wo du gerade Mono Red Burn sagst.
Ja.
Eine Karte, die Mono Red Burn auf jeden Fall spielen wird. Und ich liebe die alte Version. Ja, ich liebe die alte Version. Sie hat dafür gesorgt, dass Senseless Divining Topf gebannt wird. Sie hieß Counterbalance. Jetzt haben wir eine Karte, nennt sich Power Balance.
Yes.
Zwei rote Enchantment. Wenn der Gegner einen Zauber castet, decken wir die oberste Karte des Decks auf. Und wenn der dieselben Mana-Kosten hat, dann können wir den casten.
Das ist nicht schlecht, ey. Das ist wirklich nicht schlecht. Also, ich mag also,
ohne Mana-Kosten bezahlt, by the way.
Ja, genau. Ich mag tatsächlich auch einfach die visuellen Übereinstimmungen mit Counterbalance. Es wirkt einfach nur geflippt, das Artwork. Finde ich aber ziemlich, ziemlich cool. Erinnert mich sehr an dieses Blue Elemental Blast, Red Elemental Blast. Und hier treffen sie quasi aufeinander. Ja. Aber ja, ist das was, was einfach quasi rote Decks eigentlich immer spielen können, oder? Also, ich meine, das ist ja einfach eine Engine in sich selbst, oder?
Ja, ich spiel mal Ponder. Ja, dann kriegst du mal einen Bolt ins Gesicht. Ja, dann spiel ich mal einen Delve of Secrets. Ja, ja dann kriegst du mal hier einen neuesten Bolt ins Gesicht. Chain Lightning oder so. Ja, dann spiel ich mal hier meinen Tamogolf. Ja, dann hast du hier mein Lightning Healing ins Gesicht. Ja, dann spiel ich Liliana of the Veil. Ja, hier hast du Fiery irgendwas für 3 Mana, 4 Damage und so ein Kram.
Oh je.
Fiery
Mastery heißt, glaube ich. Das klingt krass.
Das klingt großartig, oder?
Das klingt wirklich cool.
Vor allem, wenn man das dann mit so ein bisschen, was ich wie Brainstorm oder so, tatsächlich upsetten kann und sagen kann, okay, du wirst die Karte spielen, Trigger auf den Stack, lege ich die Karte oben drauf und kann die umsonst casten. Hm. Und da gibt's ein paar Sachen in Rot, die halt echt auch knallen können in verschiedenen Formaten. Wird lustig.
Ich bin sehr gespannt. Ich sehe hier gerade noch eine Mythic, auf die ich auf jeden Fall noch eingehen wollte. Einfach nur, weil es mir persönlich fällt es sehr schwer einzuschätzen, wie gut sie jetzt wirklich ist. Aber aufgrund der Karte, auf die sie quasi basiert, hat es schon Potenzial. Und zwar rede ich von Necro Dominance. Ein 3-Mana für 3 schwarze Mana-Symbole Legendary Enchantment mit dem Text Skip your draw step. At the beginning of your end step, you may pay any amount of life. If you do, draw that many cards. Your maximum hand size is 5. If a card or a token would be put into your graveyard from anywhere, exile it instead. Das ist eine gefixte Version von Necropotence, wenn ich das richtig sehe, oder?
Ja.
Okay. Und wie schätzt du die Karte ein? Ist es zu gefixt? Ist Maximum Hand Size 5? Ist es zu safe gespielt? Oder sagst du, man kann quasi sich, wenn man will, 19 Karten angucken und behält dann einfach die 5 besten?
Also das Problem, was ich damit sehe, ist, wir haben halt den One Ring.
Ja.
Und wir haben Grizzlebrand, der einfach besser ist. Und es gibt die Karte Yagmoth's Bargain. Das ist eine der Karten, die ich in meinem Blackie Talk letzte Woche über das Banning List tatsächlich stark drüber geredet habe, weil die halt Schwachsinn auf dieser Banned List ist. und Necropotence hat seine Begründung, warum sie auf der Banned List ist. Necrodominance ist okay. Also meiner Meinung nach. Man kann sie in der ersten Runde irgendwie mit Dark Rit oder so raushauen oder halt irgendwie versuchen, irgendwie zu cheaten. Mm. Aber 3 Schwarze ist schon echt schwierig, gerade für Modern. Mm. Und dann kannst du ja auch nur am Ende des Zuges auf 5 maximal hochziehen, indem du 5 Leben bezahlst. Oder halt auf 19, wenn du keine Schockländer spielst. Und dann musst du runterkarten auf 5 Handkarten. Und dann darf der Gegner keine Interaktion haben, bis du wieder dran bist.
Das ist schon komisch, ja. Das ist halt das
und,
Ding.
Und man könnte einfach einen One Ring legen, könnte den tappen und hat viel mehr geilen Shit daraus als aus dieser Karte. Und One Ring geht in jeder Farbkombination. Man hat kein hohes Color Wipe. Und so weiter und so fort.
Also, man muss nicht so herum experimentieren, ja, das stimmt. Aber das ist so eine Karte, wenn ich mir die angucke, denke ich mir so, okay, das würde mich irgendwie überhaupt gar nicht wundern, wenn es irgendein Mono-Black-Combo-Deck gibt, die auf die basiert und irgendein halt irgendwas damit macht, einfach nur, weil es halt dieser Grundeffekt von, klar, man skippt die Draw-Step, aber man kann quasi Lebenszahlen so viele Karten ziehen. Man sieht es jetzt auch in Timeless, wo ja auch irgendeine Necro-Potenz-Variante da legal ist. Das kann halt einfach ziemlich, ziemlich dumm sein. Und dementsprechend, ich habe ein Auge drauf.
Ja, aber wenn hier dann Bowmaster draufkommt, sagen wir, du ziehst 5 Leben, zahlst 5 Leben, ziehst 5 Karten, kommt der Bowmaster, bist du Half-Life.
Das stimmt.
Ich weiß nicht, wie cool das war, jetzt dafür Half-Life zu gehen. Plus, du hast das ja in deinem Zug gemacht.
Ja.
Das heißt, der Gegner greift dich noch für 6 an. Also,
ja,
das
ja,
ist ein fair, 16 fair. Damage Baumaster, wenn du ein Problem damit hast.
Stimmt, und dann will man auch nicht so tief on live gehen mit dem Baumaster draußen. Naja, gut, vielleicht dann doch nicht.
Ja. Deswegen, was wir noch machen könnten, ist einmal ganz kurz über, du hast ja gerade eben schon einen Reprint angekündigt für eine neue Karte im Set. Könnten gerade noch drüber reden, dass Bird Alive modern legal wird. Eine Karte, die im Legacy Phoenix einfach zu einem Deck gemacht hat.
Das finde ich auch krass. Ja, das finde ich auch krass. Also ich spiele Buried Alive in einem Commander-Deck von mir und das ist halt Reanimator, dementsprechend ist es halt einfach schon eine ziemlich gute Karte in dem Deck, aber in Modern, wenn du auch wirklich drumherum bauen kannst und halt mit Mana Acceleration dir das halt auch früher rausholen kannst und gerade die Kombination mit 3 Kreaturen aus dem Deck raussuchen, in den Friedhof legen, wirklich, das schreit schon nach Phoenix. Also du hast es mir eben vor der Aufnahme gesagt und ich dachte so, boah, das wäre ja genial mit Phoenix. Das ist ja richtig krass. Aber glaubst du, dass halt, ich meine, 3 Mana für eine Sorcery, ist das nicht auch ein bisschen zu slow, gerade wenn man sowas wie Dark Ritual in Modern eben nicht hat?
Ich glaube es tatsächlich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht so slow ist, weil man kann darum herum eine Control Shell bauen, eine ziemlich gute.
Verstehe.
Du gehst halt in eine Control Shell und nimmst halt eine One-Card-Combo für 9 Damage. Und wenn der Gegner nicht damit handelt, dann sind die 9 Damage halt schnell lethal.
Ja.
Wenn der Gegner damit handelt, hast du halt immer die Möglichkeit, eine andere Life-Karte zu nehmen oder deine Phoenix aus dem Friedhof wiederzuholen. Weil du hast ja mittlerweile eben sowas wie irgendwie, nicht Porten ist nicht drin, aber sowas wie Preordain ist, glaube ich, ja mittlerweile legal. Du hast auch die Möglichkeit, mit Surveil zu arbeiten, gar nicht mal so wenig. Und die Surveillander tun auch ihr Ding dazu.
Ja.
Und die Surveil-Spells und so weiter. Und das ist halt schon, ja, das kann halt Turn 3, Turn 4, also wahrscheinlich eher so Turn 4, kannst du halt die Dudes dann rausholen. Im Kontrolldeck ist, glaube ich, ganz geil.
Das stimmt. Vielleicht noch ein Cycle, den wir jetzt noch nicht komplett gesehen haben, aber der sich schon so ankündigt, ist ein neuer Mono-Colored Land-Cycle. Hier zum Beispiel in Schwarz haben wir die Spymasters Evolved, die getappt ins Spielfeld kommt, es sei denn, wir kontrollieren einen Swamp, dann kommt es ungetappt rein. Tappt für ein Schwarzes und für ein Schwarzes kann man sie auch tappen. Und eine Kreatur, die wir kontrollieren, connived X, wobei X die Anzahl an Kreaturen ist, die diese Runde gestorben sind. Das ist die eine Karte. Wir haben noch Archway of, jetzt muss ich wieder hochscrollen. Das ist der Nachteil an Leaks, die Informationsgabe. Man kann nicht einfach bei Scryfall alles eingeben und sieht das dann. Hier, Archway of Innovation ist quasi das gleiche in blau, das heißt, kommt auch getappt, es sei denn, wir kontrollieren ein Island. Tapp für ein blaues oder man kann für ein blaues es tappen und der nächste Spell, den wir casten, hat, was ist das? Improvise. Das heißt, Artefakte können helfen, das zu casten. Jetzt allein nur von diesen 2 Karten ist doch der blaue schon wieder deutlich stärker als der schwarze, oder meine ich es nur?
Wenn man halt mit Improvise spielt, die schwarze ist halt generischer.
Ja, das stimmt.
Der blaue braucht schon Artefakte und Improvise ist manchmal auch einfach nicht so gut. Das muss man uns auch dabei sagen. Und man muss ja schon 4 Mana und das Ding tappen und muss dann noch hingehen und muss, also du hast 5 Mana dafür ausgegeben, weil 4 Mana plus das Land, was du tappst. Und dann musst du noch Artefakte opfern, um den Spell, um nur den nächsten Spell zu improvisen. Also das, ich weiß aber nicht, wie teuer dieser Spell sein muss.
Aber das Aktivieren von dem Land kostet ja nur ein blaues Mana und du tappst es.
Also ich sehe hier 4.
Von Archway of Innovation?
Ja. Oder okay. Nee, das ist ein blaues, ist ein blaues Untappen. Okay, das ändert meine Aussage, Entschuldigung.
Ja, das ist auch diese Potato-Kameras.
blaues Untappen ist dann wieder vollkommen okay, das macht's auch besser.
Ja.
Man macht dann halt 2 Mana und für die 2 Mana kann man dann Artefakte tappen, um das günstiger zu machen. Das heißt, 2 Mana, tappe 4 Artefakte, bekomme 4 Mana für den nächsten Spell. Könnte. Ich bin mir aber nicht so sicher tatsächlich.
Ja.
Das Stärkste bei solchen Ländern ist tatsächlich immer, wenn sie keine Island sind, weil sie da nicht von Choke festgehalten werden.
Ja,
das ist übrigens auch eine großartige Kombo mit dem Mehrvolk.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich will tatsächlich sagen, bei diesen Monocolored-Ländern, die halt ungetappt oder relativ simpel ungetappt reinkommen, habe ich, glaube ich, seit spätestens Kamigawa Neon Dynasty gelernt, dass es fast keine Downside gibt, zumindest eine davon zu spielen. Und wenn du in einem primär schwarzen Deck oder einem primär blauen Deck in dem Fall bist, finde ich, ist es schon fast gar nicht so. Also du kannst es halt einfach reinnehmen und hast keine wirkliche Downside daran. Ja. Also ein Mehrvolk kann das blaue Land durchaus spielen, genauso wie halt ein Mono-Black-Deck eben das Schwarze sehr gut spielen kann. Ob das jetzt so sinnvoll ist oder ob es nicht einfach den Preis hochtreibt von so einem Deck, muss man dann überlegen. Aber man sieht ja auch quasi auch in Pioneer und in anderen Formaten, dass diese Monocolored Lands, wenn die irgendeine Upside eben bieten und einigermaßen regelmäßig ungetappt reinkommen, kann das schon ziemlich gut sein. Ist halt die Frage, ob die Effekte dafür stark genug sind, um das einzugehen, diesen Deal.
Also wir haben noch unendlich viele Karten.
Ja.
Also Astrid's Invocation, der White Oshawott Phantom und so weiter und so fort. Also wir haben ja wirklich noch unendlich viele Karten, wirklich? Die da einfach mit reinkommen. Cursed Mirror jetzt Modern Legal, von Commander auf Modern Legal und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass für heute, wenn wir noch Ask Us Anything machen wollen, reicht das, oder?
Ja, total, total. Also wie gesagt, das Ding ist mit diesen Leaks, wir haben halt wirklich eine ganze Menge jetzt schon gesehen. Wir könnten halt durchgehen,
Folge ballern. Sind wir ehrlich?
Wirklich. Was wie gesagt, wir haben es letzte Woche gesagt, wir haben es am Anfang schon mal gesagt, das ist super schade. Aber in dem Fall nutzen wir eben die Situation, um halt eben schon mal früher drum zu sprechen, um auch einfach ehrlich über unsere Meinungen zu reden, weil ich schleppe manche dieser Meinungen schon seit Wochen mit mir rum, du wahrscheinlich auch, und denkst dir so, okay, wir wollen jetzt auch einfach drüber reden. Und außerdem, wie gesagt, Wizards of the Coast beim nächsten Set vielleicht nicht leaken, das wäre super. Aber wie seht ihr die Modern Horizons 3 Previews? Habt ihr sie jetzt schon im Vorhinein verfolgt oder verfolgt sie jetzt erst mit den offiziellen Previews? Welche Karten gefallen euch besonders gut? Welche Decks wollt ihr denn in Modern oder auch Legacy oder auch Commander, je nachdem, denn so spielen? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, davon euch zu hören. Und du hast es eben schon gesagt, wir machen mal noch 1-2 Fragen. Ask Us Anything. Wo können die Leute sich denn melden, um Fragen bei sich, bei uns zu stellen im Podcast?
Im Discord. Wir haben unten in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes den Gamery/Radio Ravnica Discord verlinkt. Dort werdet ihr, wenn ihr Neulinge seid, ein bisschen rumgeführt und unter anderem auch in den Bereich Ask Us Anything mit den Regeln geführt. Dann könnt ihr dort direkt die Frage stellen. Solltet ihr schon auf dem Discord-Server sein, besucht uns doch bei dem Ask Us Anything. Bitte eine Frage pro Post, keine Nachfrage im Sinne von Und dann, sondern halt wirklich eine Frage pro Post, macht keine kilometerlangen Sätze drauf, sondern einen kleinen Satz, dann können wir euch auch schnell antworten.
Yes. Und dann haben wir schon direkt die erste Frage, und zwar von Balu. Wo bestellt ihr eure Custom Playmats? Custom Playmats, also was hier gemeint sind, sind quasi Spielmatten, die man mit einem eigenen Motiv bedrucken kann. Und tatsächlich ist die Antwort in der Frage schon formuliert, oder? Wo bestellst du deine Custom Playmats?
Ja, bei Custom Playmat.
Ja, es gibt eine Webseite, die heißt Custom Playmats.
Genau. Habe ich mal auch ein Video zu gemacht. Könnt ihr auch noch schauen auf dem Channel. Seht ihr, die ist auch relativ easy. Wo ich auch mal geguckt habe, wie das mit dem Bestellprozess ist, wie man eine Qualität hat. Ich habe das Ding sogar mal gewaschen, um zu gucken, wie es dann aussieht. Also, ja.
Tatsächlich will ich aber noch erwähnen, damit wir jetzt nicht nur eine Marke nennen. Es gibt noch Kraken Wargames, die mir mal empfohlen worden sind. Für Custom Playmats,
die
sind wohl ein bisschen dicker als die von Custom Playmats. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja mit dem alten Radio Ravnica-Logo mal eine Playmat bedruckt bei denen. Auch nicht fancy, also jetzt nicht mit benähten Rand oder so, was ja auch, ne, wenn man schon investiert, kann man sagen, okay, sollte man ja schon irgendwie Premium auch auswählen. Aber die sieht jetzt auch schon mittlerweile sehr mitgenommen aus, muss man leider sagen.
Aber der genähte Rand macht das Ding auch dicker. Das muss man jetzt auch dabei sagen.
Genau.
Also wenn ihr den Rand nähen lasst, habt ihr auch ein dickeres Material. Weil das bei dem dünnen Material nicht nähbar ist. Da müsst ihr mal so ein bisschen schauen, was die Sachen sind. Könnt ihr auch mal ein bisschen euch umschauen. Gibt es meistens auch gute Erfahrungsberichte zu.
Total, total. Also Custom Playmats oder Kraken Wargames, wobei ich bei Kraken Wargames muss ich noch selber bestellen. Aber kann dann ja noch mal berichten, wenn es soweit ist. Dann die nächste Frage von irgendwas Langes. Habt ihr schon mal Flash and Blood gespielt? Ja, hast du schon mal Flash and Blood gespielt?
Ich bin Flash and Blood Judge. Dementsprechend, nein, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Judges wissen nie, wie das Spiel funktioniert.
So ein Online-Formular ausfüllen, oder?
Genau, so ein Online-Formular ausfüllen. Dann weiß ich doch, wie das Spiel funktioniert. Spaß zur Seite. Ich habe Flash and Blood gespielt. Ich habe es auch regelmäßig gespielt, bis ich glaube zur vierten oder fünften Edition, die fünfte Edition. Arias habe ich noch mitgenommen. Da habe ich langsam aufgehört, weil ich tatsächlich im Flash and Blood ein Casual-Spieler bin. Man mag es nicht glauben, aber es ist leider so. Und Flash and Blood, das einzige TCG da draußen ist, das kein Casual-Format hat, sondern nur Competitive-Formate. Und das hat mich halt irgendwann dadurch verloren.
Ja, ich habe tatsächlich Flash and Blood selbst so gar nicht gespielt. Also ich habe es halt so hier und da mal getestet. Also ich habe es auf der, ich wollte sagen Spielemesse in Essen, aber ich meine die Brettspiel-Con in Berlin, da hatten die einen Tisch.
Mhm.
Und dann habe ich so ein paar von diesen Blitzdecks gespielt. Ich habe auch ein Blitzdeck zu Hause. Ein guter Freund von mir ist sehr oder war sehr groß in Flash and Blood drin und hat da auch regelmäßig Turniere gespielt und alles. Und der hat wirklich, wir haben einmal diesen Vier-Player-Modus gespielt mit jeweils unseren Freundinnen. Und es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich mag, dass Flash and Blood sich anfühlt wie wirklich so ein Close-Quarters-Combat. Also man hat nicht so dieses, wie bei Magic the Gathering, so dieses Schlachtgefühl von wegen, oh, alle meine Einheiten und greifen an, sondern es ist wirklich so eins gegen eins. Und das ist irgendwie so ein ganz nices Feeling, was ganz rüberkommt. Aber mir hat es halt ehrlicherweise nie gereicht, um halt wirklich einzusteigen. Und wie gesagt, Spiele neben Magic the Gathering zu haben, ist halt auch irgendwie schwierig.
Kartenspiele,
ja, auf jeden Fall. Dann die nächste Frage kommt von Nigo. Der fragt, hallo ihr zwei, gibt es ein Deck-Format, egal, das jeder mal gespielt haben sollte? Und warum? Also ob wegen dem Spaß, Lerneffekt oder Innovation. Also quasi eine Deck-Format-Kombination, die jeder mal getestet haben sollte. Fällt dir da so gerade sofort eins ein?
Pre-Release. Ich cheate und sage Pre-Release.
Ja.
Weil Pre-Release hat einen ganz anderen Ansatz. High-Competitive-Spieler, die in ihrem Leben noch nie was anderes als Competitive gespielt haben, sollten mal Pre-Release spielen. Level 3 und höher Judges, die keine Ahnung mehr haben, wie ein Local Game Store von innen aussieht, weil sie denken, sie sind die coolsten Säue auf Erden, weil sie irgendwelche Grand Prix headjudgen dürfen, sollten mal einen FNM mitspielen, einen Pre-Release mitspielen. Und das nicht als Judge, sondern einfach als SpielerIn.
Ja.
Pre-Release, gerade Two-Headed Giant Pre-Release oder auch sonstige Pre-Release-Sachen, sind so eine interessante Erfahrung. Man trifft so viele interessante Menschen, die auch teilweise nur zum Pre-Release kommen. Neulinge, die sagen, hey, ich würde das Spiel gerne testen. Man hat einen ganz anderen Ansatz. Und man sollte sich auf das Casual mal einstellen. Diese Erfahrung, meiner Meinung nach, sollte jeder mal gemacht haben.
Ja, finde ich auch. Tatsächlich, wenn's um Lerneffekte geht, würde ich gerne was empfehlen, was ich selber noch nicht gemacht habe, und zwar so ein Full-on-Control-Deck mal zu spielen in einem Format wie Pioneer, was halt ne, relativ, ich sag mal, klassisches Magic ist. Es gibt alle Archetypen, sind irgendwie vertreten. Und ich glaube, klassische Control-Decks, die lehren eine so eine etwas reaktivere Spielweise, die, gerade wenn man anfängt mit Magic, und ich stecke da ja auch immer noch hüfttief drin, so, ich will proaktiv sein. Ich will meinen Turn 3 Greasefang haben, ich möchte mein Aggro-Deck spielen, ich möchte meine Sachen durchgehen. Und ich glaube, so Control zwingt einen, so einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ah, okay, ich muss mal gucken, was der Gegner macht. Ich muss mehr darauf achten, was mein Gegenüber macht. Nicht, dass man es mit anderen Decks nicht lernt, aber das ist so eine Erfahrung.
Man muss besonders evaluieren.
Ja.
Was ist das jetzt so wichtig, dass ich das jetzt countere? Oder kann ich das später removen? Und wie viel Hits kann ich davon nehmen? Und das sind Evaluationsschritte, die du normalerweise nicht machst. Als proaktiver Spieler sagst du, ich habe hier meinen Stuff.
Ja.
Dein Stuff ist weg und es hau ich ins Gesicht.
Ja. Schaden berechnen ist für Blocker. Oder ne, wie wäre das?
Genau, sowas. Genau.
Und tatsächlich, jetzt wird super speziell, in Ravnica Elite Standard das Boros Feather Deck, was es damals gab. Denn da habe ich nämlich gelernt, wie Trigger funktionieren. und wie quasi man damit umgeht, wie man die richtig stackt, wie man quasi am Ende des Zuges und wann man auch ansagen muss, wann die Karten wiederkommen mit Feather. Das ist tatsächlich was, wo ich sage, okay, das hat mir einiges beigebracht, weil dieser Effekt so einzigartig ist.
Das ist richtig.
Genau. Machen wir noch eine schnelle Frage zum Schluss. Lraster 2611. Hallo, welches ist euer Lieblingsformat? Natürlich, langjährige Hörer wissen das schon, aber ganz kurz, was ist dein Lieblingsformat?
Commander, oder? Commander für beide.
Ich mag Commander. Ich würde nicht sagen, dass es mein Lieblingsformat ist. Aber
welches Format? Also langjährige Hörer wissen, wir haben Legacy und Pioneer. Ja. Lass uns doch mal was Interessantes machen. Auf welches Format würden wir uns denn am ehesten einigen?
Einigen, was wir beide spielen. Also ich würde ja fast sagen Pauper, oder? Ich glaube, das ist so ein bisschen.
Ich glaube auch. Also ich würde Pauper auf jeden Fall Commander vorziehen.
Ja.
Auch wenn in Pauper immer meine Decks gebannt werden. ich glaube, Pauper wäre so das Format, wo wir sagen würden, wenn wir ein gemeinsames Format aufsetzen müssten.
Ja.
Und nur ein Format wählen dürfen, würden wir Pauper nehmen.
Genau. Und halt einfach nur zur Klarstellung, wir mögen Commander legit. Also wenn wir irgendwo auf dem Magic Fest oder sonst wo sind, ihr könnt gerne mit uns Commander spielen, so. Ist halt nur nicht, gerade mit dem ganzen Overload über Commander waren wir uns halt gerne mal drüber lustig. Ja. Aber ihr Commander-Spieler,
es ist halt ein Spielmodus. Das muss man halt immer dabei sagen. Für uns ist es halt immer noch ein Spielmodus und nicht Magic, wie es sein sollte, und alles andere wie Pioneer, Legacy und so weiter, das sind komische Spielmodus, die man irgendwie mit komischen Menschen in irgendeiner komischen Halle spielt, sondern Commander ist halt ein Spielmodus, sowas wie Jumpstart ein Spielmodus ist, oder wie hier, wo habe ich es hier noch? Bounty ein Spielmodus ist.
Oh ja.
Und all so ein Kram. Es ist halt der populärste Spielmodus geworden. Es ist eins der größten, das größte Format geworden. Mhm. Aber es ist halt für mich immer noch und für dich, glaube ich, auch, Robin, immer noch nur ein Spielmodus, den man hin und wieder mal spielen kann. Keine Frage. Total. Wir sind da keine Hater von. Aber es ist halt mehr als nur Commander.
Ja, auf jeden Fall. Also Magic halt vom Grundsatz her ist halt so ein bisschen 1-1 designed gewesen.
Genau.
Und viele Interaktionen oder viele so Kleinigkeiten wie mit Playsets denken, mit Archetypen denken, das kommt halt alles viel mehr von diesem 60-Karten-Magic. Und da, wie gesagt, für mich Pioneer, für dich Legacy. Und damit würde ich sagen, haben wir für diese Woche auch schon einen wunderschönen Podcast gehabt. Wenn ihr Fragen an dieser Stelle habt, die wir nächste Woche für euch beantworten sollen im Podcast, dann schreibt uns gerne im Discord, Links dazu in der Videobeschreibung. Ihr könnt uns gerne supporten, indem ihr uns abonniert bei YouTube oder folgt auf den Podcatchern eurer Wahl. Gerne dort auch bewerten, also gerade 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast, hilft uns auch da zu wachsen. Wir haben beide Social Media, Instagram und Twitter, ist alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und natürlich nochmal vielen, vielen Dank an Holy, die dieses mittlerweile leere Getränk bereitgestellt haben für diese Woche.
Passt.
Und der Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt und diese Getränke genießen könnt bei weareholy.com/radioRavnica und spart mit Ravnica 10 bzw. Ravnica 5 für 10% oder 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und wie gesagt, ihr unterstützt uns da indirekt. Und für direkte Unterstützung könnt ihr vorbeischauen bei patreon.com/gamery und könnt da euren Penny da lassen. Und da einen besonderen Dank an unsere Goldunterstützer Asterix, TK241, BikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, General Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen, vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit wahrscheinlich noch deutlich mehr Modern Horizons 3 Spoilern und was auch immer in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.